Herzlich willkommen zu BQ, dein Podcast zur sozialen Arbeit. Heute reden wir über das Thema Verantwortung und gehen der Frage nach, wer verantwortet was in der sozialen Arbeit? Wir, das sind Christoph Quarch, Philosoph und in unserem Fall der Theoretiker, Lehrbeauftragter im Bereich der sozialen Arbeit und beschäftige mich schon lange mit der Ethik und der Professionalität in der sozialen Arbeit und freue mich, heute im Gespräch zu sein mit
Harry Bernardes, wieder mal im Gespräch mit Christoph Quarch und langjähriger Erfahrung, praktischer Erfahrung in der sozialen Arbeit.
Ich glaube, Harry, wir sind ein gutes Team, um heute einem Fragekomplex nachzugehen, von dem wir glauben, dass er für Sozialarbeiten von ganz besonders großer Bedeutung ist, von wirklich besonderer Relevanz. Das heißt, wir kommen jetzt eigentlich so ein bisschen zu dem Kern unserer bisherigen Gespräche. Und dieser Kern, der führt uns in gewisser Hinsicht auch an einen Schmerzpunkt. Denn wir wissen, Menschen, die in der sozialen Arbeit unterwegs sind und dieser Profession nachgehen, sind häufig von Erschöpfung betroffen. Leider zeigen die Statistiken, dass Sozialarbeitende besonders anfällig sind für psychische Erkrankungen und Burnout, die infolge ihrer Arbeit entstehen. Das heißt, wir haben hier einen echten Schmerzpunkt. Und da, wo es weh tut, da ist man ja oft auch an einem ganz essentiellen Thema angelangt. Und dieses Thema, das wollen wir heute ein bisschen verfolgen, indem wir uns fragen, was ist es denn eigentlich, was Menschen dazu veranlasst, unter ihrer Arbeit zu leiden, unter der sozialen Arbeit zu leiden? Wo liegt der Grund dafür, dass Sozialarbeitende zur Kernrisikogruppe für Burnout-Erkrankungen oder eben auch andere psychische Pathologien sind? Harry, was meinst du? Was ist der Grund dafür? Woher kommt es, dass so viele Menschen in der sozialen Arbeit unter ihrer Arbeit leiden?
Die Antwort ist sicher ja nicht eindimensional, aber ein Punkt, den wir, denke ich, glaube ich, herausstellen sollte, ist tatsächlich das Thema Verantwortung. Also, für was kann ich als Sozialarbeitender tatsächlich die Verantwortung übernehmen? Was ist meine Aufgabe? Was ist die Aufgabe meines Gegenübers? Und in welchen Kontextbeziehungen stehe ich? Welche Aufträge bekomme ich? Und wie kriege ich es hin, das alles so kommunizieren, dass ich Entwicklung ermögliche, ohne in diese Falle zu tappen, für alles, was passiert, letztendlich in der Endverantwortung zu stehen, die ich meines Erachtens nicht dazu in der Lage bin, zu übernehmen.
Okay, das war ja ziemlich viel. Ich frage nochmal nach. Würdest du sagen, Sozialarbeitende werden schlicht und ergreifend für zu viel verantwortlich gemacht?
Zum einen ist es so, dass ich ja vom Arbeitgeber, wenn ich nicht selbstständig bin, einen Auftrag bekomme und diese Aufträge häufig in Anführungszeichen Veränderungsaufträge sind. Und hier spielt natürlich wiederum eine bestimmte Haltung und ein Menschenbild eine Rolle, wo es deutlich werden muss, dass Menschen nach meiner Einschätzung überhaupt nicht von außen veränderbar sind. Das heißt, ich habe es mit Aufträgen zu tun, die nicht von meiner Seite als Sozialarbeitender realisierbar sind. Und immer wenn ich Aufträge annehme, wo ich im Grunde keine Chance habe, diesen Auftrag zu erfüllen, werde ich in ein solches Dilemma gebracht, wie ein bisschen die Maus im Hamsterrad, wo ich das nicht erreichen kann und trotzdem immer wieder von dem Auftraggeber diesen Druck spüre, es doch erreichen zu müssen.
Okay, also ich frage nochmal nach, weil es ist ein komplexes Thema, wie es mir scheint. Ja. Wir haben zum einen die Situation, dass wir als Sozialprofessionelle unterschiedliche Verantwortlichkeiten übernehmen müssen und auch von unterschiedlichen Auftraggebern in die Verantwortung genommen werden. Von meiner Einrichtung, bei der ich arbeite, von meinen Klienten und vielleicht auch von mir selber. Wir sind quasi, bewegen uns in einem Feld multipler Verantwortlichkeiten und haben dann wiederum auch sehr unterschiedliche Aufgaben, für die wir zur Verantwortung gezogen werden können, die je nachdem, wer unser Auftraggeber ist, auch noch unterschiedlich ausfallen können. Und in dieser schwierigen Gemengelage von Verantwortlichkeiten, da kann es sein, so verstehe ich dich, dass der Erwartungsdruck, der auf uns lastet, den wir vielleicht auch uns selber auferlegen, so hoch wird, dass es nicht ausbleiben kann, dass wir früher oder später erschöpft in die Knie gehen. Habe ich dich da richtig verstanden?
Ja, wobei der Druck gar nicht so hoch sein muss, sondern immer, wenn ich eine Aufgabe gestellt bekomme, die ich im Grunde genommen nicht erfüllen kann, aber diesen Auftrag nicht ablehne, sondern annehme, dann habe ich keine Chance, erfolgreich zu sein. Und wenn ich chancenlos bin und trotzdem handle, dann ist es etwas, was mich zwangsläufig in die Resignation treibt. Okay. Die Frage ist, wie kann ich mich da raus befreien aus diesem Dilemma?
Wahrscheinlich doch, indem wir uns zunächst einmal genauer anschauen, von was für Aufträgen wir denn hier reden. Und du hast ja schon darauf angesprochen, der Auftrag, den wir Sozialarbeitende in der Regel bekommen oder von dem wir glauben, dass er uns auferlegt ist, besteht darin, Menschen, die uns anvertraut werden, die wir Klienten und Klientinnen nennen können, auf ihrem Weg zu begleiten, der zu einem bestimmten Ziel führen soll. Und so denken wir, und so wird es ja uns auch oft nahegelegt, wenn wir denn dieses Ziel erreicht haben, dann haben wir unsere Verantwortung Genüge geleistet. Sodass wir, wenn wir diesen Gedanken noch ein Stückchen weiter verfolgen, uns eigentlich bei jedem Auftrag, den wir bekommen, fragen müssen, ist das Ziel, das uns gesetzt ist, eines, von dem wir wirklich glauben, dass wir es erreichen können? Und wenn wir nicht meinen, dass wir es erreichen können, dann wären wir auch besser beraten, diesen Auftrag abzulehnen. Aber können wir das überhaupt?
Na, man könnte grundsätzlich sagen, eigentlich soll ich gar keine Aufträge annehmen, wo ich in der Verantwortung stehe für das Ergebnis, wenn es darum geht, dass ein Mensch ein Problem hat, ein Veränderungsanliegen. Was ich machen kann, ist immer mich im Grunde als Assistent und Begleiter anbieten, um Räume zu schaffen, die es meinem Gegenüber ermöglichen, sozusagen für sich neue, andere Möglichkeiten zu finden. Die Frage jetzt als Sozialarbeitender, ob ich Aufträge ablehnen kann. Wenn ich jetzt sozusagen autonom unterwegs wäre, könnte ich dem Klienten sagen, wenn der sagt, mach mich gesund, mach, dass es mir besser geht, mach, dass meine Mutter aufhört zu nerven, wie auch immer, dann würde ich grundsätzlich sagen, ich mache all das nicht, aber ich verstehe gut an der Stelle, dass das so wie es ist, im Grunde so nicht weitergehen kann. Und ich bin gerne bereit, mit dir zu überlegen, was ich oder du tun kannst, damit an der Stelle eine Veränderung überhaupt möglich wird. Der Auftrag vom Arbeitgeber ist schon viel komplizierter, weil da ist es häufig so, dass eben nicht unbedingt die Fachlichkeit im Vordergrund steht, sondern die Ökonomie. Und jetzt bin ich natürlich in einem viel größeren Dilemma, weil Abhängigkeiten bestehen, die es mir an der Stelle natürlich sehr schwer machen, entsprechende Entscheidungen zu treffen.
Aber es gibt ja doch eine Gemeinsamkeit und vielleicht können wir uns das nochmal klärenderweise vor Augen führen, indem wir eine Metapher zur Hilfe nehmen, die du im Prinzip gerade auch schon verwendet hast, nämlich die Metapher der Wegbegleitung. So wie ich dich verstanden habe, würdest du sagen, es ist schwierig in einer Arbeit, die es mit Menschen zu tun hat, in der Beziehungsarbeit von Mensch zu Mensch, wie es die soziale Arbeit nun einmal ist, die Verantwortung darin zu sehen, dass wir Menschen auf ein oder zu einem von vornherein fixierten Ziel bringen. Dieses Ziel kann vom Auftraggeber, vom Klienten formuliert sein, es kann vom Arbeitgeber formuliert sein oder ich kann es auch selber für mich formulieren. Aber wenn wir glauben, dass wir unsere Klienten zu einem bestimmten Ziel bringen müssten, missachten wir, so habe ich dich verstanden, den Umstand, dass Menschen autonome Wesen sind, die sich nur aus eigenen Stücken zu einem Ziel bewegen können. Was wir wohl tun können und wo wir vielleicht auch unsere Verantwortung dann besser lokalisiert bekommen, wäre doch wohl, dass wir die Menschen so begleiten, dass wir ihnen bei jedem Schritt, den sie tätigen, zur Seite stehen und ihnen helfen, dass sie aus eigenen Stücken ihr Ziel erreichen.
Genau. Das heißt, wenn es so ist, dass ich einen Auftrag auch jetzt gegenüber mit einem Klienten ausgehandelt habe, klar ist, was dieser Mensch will, wie die Problemlage ist, dann ist es so, dass ich Im Grunde genommen, weil es ein autonomes, selbstbestimmtes Wesen ist, was grundsätzlich autonom entscheidet, was es tut, dass ich nichts anderes machen kann, als eine Atmosphäre zu schaffen, die mein Gegenüber dazu befähigt, wie soll ich sagen, tradierte Muster der Lösung zu überdenken und neue Möglichkeiten in Betracht zu ziehen. Als würden wir gemeinsam auf eine Entdeckungsreise gehen, wo ich nicht weiß, was der richtige Weg ist, mich aber, gut dabei auskenne, was es klug ist, eine Atmosphäre zu schaffen, wie man in den Raum geht, welche Schuhe man anzieht, ob man besser eine Ausrüstung mitnimmt, weil man vielleicht auch für Regenwetter gewappnet sein sollte. All das ist sozusagen meine Kompetenz, was man im weitesten Sinne im Grunde genommen als kommunikative Kompetenz, als Gesprächsführungskompetenz und natürlich ein Wissen um Persönlichkeit, um Struktur, um überhaupt das Thema Veränderung per se.
Wenn man es nochmal etwas anderssprachlich abbildet, könnte man sagen, deine Verantwortung als Sozialarbeitender liegt also nicht primär darin, dass du deinen Klienten zu dem Ziel bringst, zu dem du meinst, dass du ihn bringen müsstest oder zu dem auch der Klient selber erhofft, dass du ihn dahin bringen kannst, weil da kann er nur selber hingehen. Aber deine Verantwortung liegt darin, in jedem Schritt auf dem Weg, der den Menschen dorthin bringen kann, ihm zur Seite zu stehen. Also Beispiel, nehmen wir nochmal das Beispiel einer Wanderung durchs Gelände. Du kommst an eine schwierige Stelle, wo dein Klient vielleicht zurückweicht und sich fragt, wie können wir hier weitergehen? Was du dann tun kannst und wofür du auch zur Verantwortung gezogen werden kannst oder wofür du verantwortlich bist, ihm zu zeigen, es gibt den Weg, es gibt den Weg. Du kannst auch sagen, aus meiner Erfahrung ist es vielleicht besser, diesen Weg zu gehen, aber es liegt an dir, welchen Weg du gehst. Du kannst ihn informieren, du kannst dein Gegenüber ermutigen, du kannst ihm Hoffnung zusprechen, sein Ziel zu erreichen, aber gehen muss er selber.
Genau. Aber das Gehen ist ja, deshalb wäre der Mensch ja gar nicht da mit der Fragestellung, unterstütze mich oder assistiere mir. Das heißt, dieses selber Gehen ist, aus welchen Gründen auch immer, an der Stelle für diesen Menschen nicht möglich. Er findet keinen Ausweg, keine Lösung. Und jetzt ist es, wie gesagt, du es gerade beschrieben hast, meine Kompetenz, nicht eine Lösung anzubieten, sondern den Raum so zu öffnen, dass für diesen Menschen selbst eigene Möglichkeiten entdeckt werden können, die er bisher nicht sehen konnte.
Das heißt aber, wenn wir jetzt nochmal bei dem Verantwortungskonzept bleiben, dass Verantwortung so gesehen jetzt gar nicht so sehr bedeutet, dass du quasi in der Pflicht stehst, einen vorgegebenen Auftrag minutiös zu erfüllen und dafür rechenschaftspflichtig bist, so wie wir oft Verantwortlichkeit in unserem landläufigen Jargon verstehen, sondern dass Verantwortung ja vielleicht doch sehr viel mehr etwas mit dem zu tun hat, was in dem Wort selber ja auch drinsteckt, nämlich mit dem Antwortgeben. Dass wir uns gerade dann als verantwortlich oder verantwortungsvoll zeigen, wenn wir sehr genau auf das Acht geben, was unser Klient möchte, wo er hin will, aber auch welche Potenziale er hat, welche Kompetenzen er hat, welche Befähigungen er hat, dass wir gleichzeitig sehr achtsam auf eine gegebene Situation oder Herausforderung achten, um dann die ihm passende Antwort zu geben. Also Verantwortung hieße dann allem voran eigentlich die Fähigkeit, sehr genau hinzuschauen, sehr genau hinzuhören und ein hohes Bewusstsein, um situationsgerecht antworten zu können. Würdest du das auch so beschreiben?
Ja, es ist leider so, dass der sozial arbeitende Mensch häufig Antworten gibt auf Fragen, die gar nicht gestellt wurden.
Ja, das machen nicht nur Sozialarbeiter, das machen Philosophen auch.
Aber das ist schon ein großes Potenzial an Verwirrung. Das heißt, weil das, was ich beobachte und wie ich die Situation und diesen Menschen dann bewerte, wenn das schon alles Teil meiner Antwort ist und ich nicht an der Stelle erstmal versuche, mich wirklich mit den Betroffenen auf ein Terrain einzulassen, das ich nicht kenne, sondern glaube, ganz viel zu kennen, dann wird es einfach im Grunde kompliziert und mein Gegenüber wird Dinge tun, um mich zu lehren, gefälligst erstmal genau hinzuhören. Und diese Achtsamkeit, die wirklich aufzubringen, das ist eigentlich die Grundlage jedes sozial arbeitenden Menschen, nämlich so kommunizieren zu können, dass ich dazu in der Lage bin, zum einen zu verstehen, meine Beobachtung nicht bewertend einzusetzen, sondern alles, was ich tue, dem anderen dahingehend zur Verfügung zu stellen, damit Räume sich öffnen, damit Unterschiede zu dem, was bisher gedacht, gefühlt, gesprochen, getan wird, entstehen, um aus diesen Unterschieden wieder Gestaltungsspielräume zu entwickeln.
Okay, verstehe. Dann gibt es eigentlich mindestens zwei verschiedene Arten von Verantwortungslosigkeit, nämlich zum einen eine Antwort zu verweigern. Das ist eine mögliche Form, verantwortungslos zu sein. Und die andere, vielleicht Antworten anzubieten, die quasi von der Stange sind, die man immer schon hatte, die fertig sind und die nicht situationsgerecht auf meinen Klienten abgestimmt sind. Beides wäre eigentlich verantwortungslos, wohingegen es verantwortungsvoll wäre, auf mein Gegenüber Acht zu geben, ihm zuzuhören, um dann eben diese situationsgerechten Antworten geben zu können, die wirklich mein Gegenüber dann auch darin unterstützen, seine eigenen Potenziale abrufen zu können oder die eigenen Ressourcen zu erschließen.
Genau. Und ich befürchte einfach, dass das, was man häufig beobachtet, nämlich dass Konzepte darauf abzielen, dich zu kategorisieren, auf deine Frage sozusagen schon vorgefertigte Antworten zu haben, weil du die und die Symptome, die und die Krankheit, die und die Frage hast, dass dann dir nichts Individuelles angeboten wird, sondern du eine Antwort bekommst, wie sie 5000 vorher auch schon bekommen haben. Das bezeichne ich als verantwortungslos. Weil ich nicht dir antworte, sondern ich antworte mir selber im Glauben, dass das, was ich im Grunde mir alles schon angeeignet habe, ab Wissen, dass das etwas ist, was für dich eine richtige Antwort ist. Und das ist, glaube ich, etwas, was für mich viele eine Zumutung ist, das halte ich tatsächlich für verantwortungslos.
Das heißt, Routinen sind eher Fallstricke auf dem Weg der Begleitung eines Klienten oder haben Sie auch Vorzüge?
Ich finde Routine was ganz, ganz Wunderbares, weil ich Routine so verstehe, dass die Routine sich speist aus einem riesengroßen Erfahrungsschatz, sodass ich nicht mehr in eigenen inneren Dialogen mich ständig fragen muss, was mache ich jetzt und wie antworte ich jetzt, wie mache ich es am besten, habe ich es richtig verstanden, sondern dass es so eine innere Sicherheit und Klarheit gibt in dem, was ich tue, sodass ich mit meiner ganzen Aufmerksamkeit nicht mehr bei mir sein muss oder in der Resonanz mit dir, sondern wirklich ausschließlich bei dir und die Resonanz etwas ist, wo ich nicht sozusagen mit meiner eigenen Fragestellung mitschwinge, sondern tatsächlich mit dir mitschwinge. Und dann, da könnten wir ja nochmal die Idee von Bube reinbringen, dich als Subjekt wahrnehme und auf dich antworten kann, wie soll ich sagen, fast in so einer butterhaften Gelassenheit, in der Sicherheit, dann tatsächlich dich zu verstehen und nicht dich zu manipulieren, dich verändern zu wollen oder irgendwie auf den Weg zu führen, wo du gar nicht hin wolltest.
Bleiben wir nochmal bei dem Weg, weil mir ging jetzt gerade, wo du das so schön gesagt hast, wieder unsere Metapher von dem Wegbegleiter durch den Sinn. Und ich sah jetzt halt irgendwie ein paar von Menschen durch eine Landschaft wandern. Der eine ist der Sozialarbeitende, der andere ist ein Klient. Und der routinierte, professionelle, so habe ich dich jetzt verstanden, der kennt das Gelände, der kennt den Weg und kann dementsprechend gelassen diesen Weg mit seinem Klienten beschreiten. Und je mehr er sich in dem Terrain auskennt, desto eher ist er in der Lage, seine ganze Aufmerksamkeit wirklich auf sein Gegenüber zu lenken und diese Person dann eben auch tatsächlich achtsam wahrzunehmen. Das heißt, hier haben wir Routine eher, sagen wir mal so, in dem Sinne, dass wir ein generelles Grundvertrauen in unsere eigene Kompetenz haben, das aus Erfahrung gewachsen ist und uns dazu befreit, wirklich unseren Fokus da zu haben, wo er hingehört, nämlich zum Gegenüber, was eben etwas ganz anderes ist als dieses problematische Verständnis, was man vielleicht eher als Konventionalität denn als Routine beschreiben sollte, dass wir eben ja einfach auf Lösungen, die sich schon 100-mal bewährt haben, immer wieder zurückgreifen und darüber hinaus möglicherweise die konkrete Person, mit der wir es zu tun haben, vernachlässigen.
Genau. In der Routine, wie du sie negativ beschreibst, würdest du jedes Mal, egal wer da kommt, Grunde genommen denselben Weg gehen, weil du denkst, das ist am schönsten, waren alle zufrieden, das gehen wir jetzt wieder.
Genau.
Wenn ich es positiv beschreibe, würdest du mit deinem Reisenden etwas entdecken, was du selber noch nie gesehen hast und könntest dich daran neu freuen. Das heißt, du warst selbst über deine Routine an der Stelle gar nicht mehr im Feld, so dass du das entdecken konntest, sondern du kannst quasi immer wieder neu deinem Klienten dankbar dafür sein, dass er quasi oder sie dir zu neuen und anderen Entdeckungen verholfen hat. Ich habe vor kurzem mit einem Kollegen gesprochen, der sagt, er kommt manchmal raus aus solchen Gesprächen, alle sagen, boah, es musste aber erschöpft sein. Und er sagte dann, nee, mit dieser Routine bin ich eigentlich hinterher gar nicht erschöpft, sondern es ist häufig so, dass ich sogar erfrischt bin.
Das finde ich jetzt ein total spannender Punkt, weil man manchmal ja sagt irgendwie, ja, Routinen, die führen dazu, dass die Sachen irgendwann langweilig werden und dann verliert man die innere Freude und die innere Anteilnahme und dann geht man diesen Weg immer noch und schleppt sich eigentlich mehr von A nach B und ist eben erschöpft. Aber was ich jetzt sehr spannend finde an dem, was du gerade gesagt hast, ist ja, dass die Routine eigentlich das Potenzial birgt, die Arbeit in ein freudvolles Tun zu konvertieren und dementsprechend auch der Erschöpfung gerade entgegenzuwirken. Also, dass es eigentlich an uns liegt, auch Routine und Regelmäßigkeit bei der Arbeit in etwas zu verwandeln, das uns Kraft und Energie gibt, wenn wir es eben als dasjenige verwenden oder nutzbar machen, was es uns erlaubt, mit unserer Aufmerksamkeit wirklich ganz und gar bei unseren Klienten, bei unseren Mitmenschen zu sein, die uns dann den Blick auch für Neues öffnen können, was wir so überhaupt noch nie gesehen hatten. Das finde ich einen sehr faszinierenden Gedanken, den man auch sehr schön auf unsere Metapher eben des Wegs durchs Gelände anwenden kann, finde ich.
Also man merkt ja, und das ist ja eigentlich fast für mich in jedem Gespräch so, ob ich mit einem Menschen zusammen bin, der permanent nur sich und das, was er sagen möchte, reproduziert, wie er es schon 100.000 Mal gemacht hat und mich in irgendeiner Art und Weise überzeugen will, dass ich doch gefälligst das auch zu denken haben, was er denkt. Aber er hört mich gar nicht. Klar. Und es gibt Gespräche, wo ich so einen Eindruck habe, dass ein Mensch, der sagt etwas und ein anderer sagt etwas und es gibt die Routine und es gibt aber gleichzeitig die Offenheit und die Fähigkeit, sich inspirieren zu lassen, sodass im Grunde durch die Resonanz in den Raum dazwischen etwas Neues entsteht. Und in dieser Welt, in der wir leben, kommt es leider nicht so häufig vor. Das, was wir öffentlich sehen, ist ja im Grunde genommen resonanzfreie Räume, die trostlos sind.
Die trostlos sind, weil sie am Ende eben keinen Raum für Verantwortung in dem Sinne geben, den wir jetzt gerade miteinander erarbeitet haben. Also was, ich finde es jetzt gerade wirklich sehr spannend, weil was hier unterm Strich herauskommt, ist, dass die Verantwortung von denen, die der sozialen Arbeit nachgehen, bei Lichte besehen gerade die Quelle für Energie und Freude sein kann und nicht das, wo wir am Anfang waren, der Grund für mögliche Erschöpfung und Frustration. Wenn wir eben dieses Verantwortungskonzept so transformieren oder so mit Sinn durchleuchten, dass wir sagen, bei der Verantwortung geht es eigentlich darum, ja, die Begegnung, das Miteinander, das gemeinsam auf dem Weg sein von Sozialarbeitenden und Klienten zu kultivieren oder in, wie soll man das sagen, eigentlich zu intensivieren und zu steigern.
Wenn ich im Grunde das Feedback kriege vom Klienten, dass deine Antwort mir als Klient eine Bereicherung war im Sinne von, es hat mich in meinen Möglichkeiten bereichert und ich konnte wieder autonom im Grunde für mich neue Wege entdecken. Das heißt, du bist in keinster Weise verantwortlich dafür, dass ich neue Wege gehe, aber du bist verantwortlich dafür, dass du nicht einfach drauf losquatschst, sondern dass du mir Antworten gibst, die diesen Raum öffnen. Das ist eine Kunst. Und das erwarte ich von dir, dass du das tust. Und wenn du das nicht tust, nicht lernst und dich da nicht drum bemühst, dann bist du verantwortungslos.
Also ist die Kunst der Verantwortung in der sozialen Arbeit, wenn man so will, eine doppelte. Zum einen die richtigen Antworten zu geben, passende Antworten zu geben, stimmige Antworten, die für mein Gegenüber passen. Und zum anderen aber auch den Raum dafür zu halten, dass überhaupt erst die Konversation in Gang kommt. Dass ich auch meinem Gegenüber die Chance gebe, sich so mitzuteilen, dass ich ihm dann auch eine Antwort geben kann.
Das ist eigentlich Gesprächsführung.
Am Ende ist es Gesprächsführung, genau. Ja. Genau, jetzt hatten wir aber am Anfang gesagt, wir haben als Sozialarbeitende nicht nur einen Gesprächspartner, sondern es gibt eine ganze Reihe und wir hatten ja von diesen multiplen Verantwortungen gesprochen. Jetzt haben wir gerade dieses Konzept der Verantwortung, wie ich finde, auf eine überraschende und auch spannende Weise neu gedeutet, sodass wir Verantwortung gerade als Quelle der Freude und nicht als Quelle der Erschöpfung sehen gelernt haben. Aber wir haben jetzt immer noch dieses Phänomen der multiplen Verantwortung, die mich irgendwie auch aufreiben kann, weil ich nicht nur dem Klienten gegenüber in der Verantwortung stehe, sondern eben auch gegenüber meinem Arbeitgeber oder gegenüber der Trägeeinrichtung oder vielleicht gegenüber der Gesellschaft und irgendwie auch gegenüber mir selber. Wie gehen wir jetzt damit um, wenn wir Verantwortung als diese Kunst des Antwortgebens verstehen? Entlastet uns das möglicherweise auch im Blick auf die Verantwortung, die wir gegenüber Dritten haben, gegenüber unserem Auftraggeber, gegenüber unserem Arbeitgeber? Denn das hieß ja, wir können gar nicht so sehr dafür zur Verantwortung gezogen werden, dass wir bestimmte vorgegebene Ziele erreichen, sondern unsere Verantwortung liegt tatsächlich darin, dass wir immer wieder aufs Neue die richtigen Antworten finden.
Wenn es so ist, wie wir es gerade beschrieben haben, dann ist es die Verantwortung des Arbeitgebers, die Verantwortung der Politik und die Verantwortung der Gesellschaft, mich darin zu unterstützen, mich darin auszubilden, mich darin zu fördern, meiner Verantwortung gerecht werden zu können. Nämlich die kommunikativen Fähigkeiten zu entwickeln, damit ich dir als Klient die passenden Antworten geben kann, die wiederum den Raum öffnen. Wenn ich als Arbeitgeber Politik im Grunde die Aufträge gebe, die dich nur in ein Dilemma treiben, dann handle ich eben aus dieser Position verantwortungslos. Als derjenige, der diesen Auftrag bekommt, ist das wirklich herausfordernd. Und da ist es im Grunde so, dass gegenüber dem Arbeitgeber im Grunde diese Position eingenommen werden muss. Eigentlich geht es sozusagen darum, auch mit dem Arbeitgeber darum zu ringen, zu klären, was ist hier Auftrag und was ist im Grunde genommen eigentlich unerfüllbar.
Ja, das ist natürlich ein echtes Dilemma, denn wenn wir quasi ein unverantwortlicher oder auf eine verantwortungslose Weise Aufträge gegeben werden, die nicht erfüllbar sind, wie kann ich dann noch meine Arbeit verantwortungsvoll ausführen?
Also das ist zumindest in höchstem Maße herausfordernd und in der Konsequenz führt es dazu, wie wir eingangs gesagt haben, dass Menschen einfach ausbrennen, weil sie im Grunde nicht an der einen Stelle ist, sich bemühen, es gut zu machen und an der anderen Stelle dem nie gerecht werden, was Anforderungen sind, die unerfüllbar sind. Und das ist etwas, da wird auf dem Rücken der sozialen Arbeit wird einfach viel ausgetragen, was da gar nicht hingehört. Wenn ich jetzt höre, was weiß ich gerade, ist wieder das Thema Schule überall präsent und die Antwort ist soziale Arbeit. Als wäre es so, da schicken wir einen Sozialarbeiter hin und dann danach ist alles besser. Das ist natürlich wieder genau derselbe Mist in Anführungszeichen, weil es im Grunde nicht darum geht, genau zu verstehen, wer welche Antworten erwartet, wer welche Antworten gibt und wer befähigt ist, die entsprechenden Antworten zu geben. Wo ich Räume schaffen muss, wo ein Diskurs stattfindet, damit wir überhaupt miteinander verstehen, wer will hier was von wem, wer beauftragt hier wem und wer kann eigentlich hier was verantworten.
Und das kann natürlich im Extremfall dazu führen, dass ich als Sozialarbeitender meine Verantwortung gerade darin oder meiner Verantwortung gerade darin genüge, dass ich meinem Auftraggeber oder auch gegenüber der Gesellschaft signalisiere, ich kann das nicht machen. Das übersteigt meine Kompetenzen. Ihr wollt mir hier einen Auftrag geben, den ich mit meiner Ausbildung, mit meinen Ressourcen, mit den mir gegebenen Möglichkeiten nicht erfüllen kann. Dann ist es verantwortungsvoll zu sagen, Das mache ich nicht, auf das Risiko hin, dass man damit sich Konflikte einhandelt. Aber es wäre dann auch wiederum in gewisser Hinsicht verantwortungslos, etwas zu tun, von dem man weiß, dass es eigentlich die falsche Antwort ist.
Ja.
Aber dann haben wir ein Dilemma.
Genau. Und da kommen wir an den Punkt, wo wir im Grunde eben davon immer ausgegangen sind, dass das die Menschen über die Maßen überfordert. Klar. Weil diese Verantwortung kann nicht der einzelne Sozialarbeitende geben, sondern diese Fragen, diese Auseinandersetzung, die müssen wir an die Hochschulen tragen, die müssen wir an die Politik tragen, die muss vor allen Dingen an die Verantwortungsträger herangetragen werden, dass wir nicht so unsinnige Systeme entwickeln, wo relativ schnell, wie soll ich sagen, Probleme kategorisiert werden, Antworten kategorisiert werden, smarte Zielstellungen formuliert werden, alles messbar gemacht wird, alles aus der Idee, dass Menschen auch Menschen sind, Homo economicus, die im Grunde genommen veränderbar sind, was einen Preis hat und wo man dann irgendwann sagen kann, mach mir hier für 100 Euro, dass der schräg guckt.
Ich glaube, da ist tatsächlich ja noch die Politik gefragt und da hat es natürlich der einzelne Sozialarbeiter, die einzelne Sozialarbeiterin schwer, aus sich heraus dem etwas entgegenzusetzen. Aber um zum Ende zu kommen, mir ging jetzt gerade nochmal die Frage der Verantwortlichkeit durch den Sinn, die wir uns auch selbst auferlegen. Denn vielleicht liegt ja auch da ein Problem, dass wir teilweise dazu oder dass wir teilweise versucht sind oder uns dazu hinreißen lassen, diese von außen an uns herangetragenen Erwartungshaltungen uns selber zu eigen zu machen und dann eben unsere Verantwortung als Sozialarbeitende darin sehen, dass wir den Erwartungen, die die Gesellschaft oder unsere Arbeitgeber an uns herantragen, auch tatsächlich genügen. Was ich damit sagen will, wir haben ja doch eine gewisse Freiheit darin, unser eigenes Verantwortungsmanagement auf eine Weise zu gestalten, dass uns auch ein Stückchen wieder davon entlastet, uns selber Verantwortung aufzubürden, unter denen wir in die Knie gehen müssen.
Das stimmt und gleichzeitig ist die Versuchung natürlich groß. Das heißt, ich begegne Menschen, Lebensverhältnissen, wo ich, der erste Impuls ist, das kann doch so nicht bleiben. Da leidet doch jemand. Das ist doch unwürdig, wie auch immer. Ich begegne Lebenskonzepten, die fernab meiner Vorstellungskraft sind und erlebe gleichzeitig, dass das aber gar nicht das Anliegen dieser Menschen ist. Und jetzt muss ich meinem Impuls widerstehen, dort Verhältnisse herzustellen wie bei mir daheim. Und diesem Impuls zu widerstehen, mir Aufträge zu erteilen, Antworten zu geben auf Fragen, die gar nicht gestellt wurden, das ist wirklich Professionalität. An der Stelle muss ich im Grunde genommen sagen, ich befreie mich von all dem, was ich so spontan an Intuition, an Assoziation, an Bewertung habe und versuche, diesem, was mir da begegnet, tatsächlich so neutral wie möglich zu begegnen, wertfrei wie möglich zu begegnen.
Ich finde es so schön, dass du jetzt dieses Wort befreie mich hier verwendet hast, weil es geht wirklich um einen Akt der Befreiung. Und das ist vielleicht auch das Geheimnis, weshalb ein recht verstandenes Verantwortungskonzept uns tatsächlich von dieser drohenden Erschöpfung befreien kann, dass es eine echte Befreiung sein kann. Und ich würde mir wünschen, dass unsere Hörerinnen und Hörer heute sich auch ein bisschen befreit fühlen, wenn sie unseren Gedanken folgen und verstehen, dass es eben nicht darum geht, Verantwortungen zu genügen, die uns von außen aufgetragen werden, sondern dass Verantwortung sehr viel mehr mit einem sehr nüchternen Realitätssinn zu tun hat, der sich darin bewährt, wirklich zu schauen, was sind die Möglichkeiten, die ich habe, was kann ich, was kann mein Klient, was sind die angemessenen Antworten und sich klarzumachen, wenn ich die geben kann, dann habe ich meiner spezifischen, professionsspezifischen Verantwortlichkeit als Sozialarbeitender schon genügt. Und wenn ich damit in Konflikt gerate mit den Erwartungen, die von Dritten an mich herangetragen werden, dann mag ich zwar in einem schwierigen Konflikt sein, aber ich kann mir immerhin sagen, nach Maßgabe meiner Profession verhalte ich mich verantwortlich. Und das hat, finde ich, jedenfalls etwas sehr Befreiendes.
Vor allen Dingen, um kein Missverständnis aufkommen zu lassen, gebe ich eigentlich nicht Antworten, sondern meine Antworten regen mein Gegenüber an, eigene Antworten für seine eigenen Fragen zu finden. Und damit, wenn es wirklich das klar ist, dann bin ich im Grunde ein staunender Beobachter einer Entwicklung, Hüte würde sagen, einer, ja, dem Wunder der Potenzialentfaltung.
Verantwortung ist so gesehen eine Kunst des Staunens.
Genau.
Und sie lebt von der Bereitschaft, sich immer aufs Neue erstaunen und überraschen zu lassen.
Und dem Vertrauen darauf, dass alles da ist, was benötigt wird.
Ein schönes Schlusswort, Harry. Ich glaube, dabei belassen wir es für heute. Bei unseren nächsten Folgen werden wir uns noch etwas mehr dieser Kunst des Verantwortens zuwenden und noch etwas tiefer in die Frage einsteigen, was wir denn nun genau tun können, um immer wieder situationsgerecht in der sozialen Arbeit Antworten zu finden, die uns von Erschöpfung befreien und unseren Klienten die Chance geben, ihre Potenziale zu entfalten.
Genau.
Damit sind wir für heute am Ende. Wir danken euch allen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Freude gemacht und wir haben euch die ein oder andere gute Inspiration mit auf den Weg gegeben. Wenn ihr zum ersten Mal einem der Podcasts BQ beigewohnt habt, schaut doch auch mal oder besser hört doch auch mal in die anderen rein und erzählt es weiter. Denn wir glauben, dass wir doch ein paar Ideen geben können, die vielen Kolleginnen und Kollegen von euch helfen, seltener der Erschöpfung zu erliegen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Und tschüss.